Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tütschke Hydrogen, Ihrem Partner für die Versorgung mit grünem Wasserstoff. Damit Sie Wasserstoff sicher und zuverlässig nutzen können, deckt Tütschke Hydrogen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Für Ihre Versorgung bieten wir unterschiedliche Speicherkonzepte, Anwendungstechnik oder Betankungslösungen für Wasserstofffahrzeuge, ergänzt durch zahlreiche Serviceleistungen. Als Teil der Tütschke-Gruppe verbinden wir über 100 Jahre Erfahrung mit der Dynamik eines Startups. Unser Leitmotiv: Gases for Tomorrow. Treffen Sie uns live auf der Hannover Messe vom 31. März bis 4. April an unserem Stand in Halle 13, Stand E29.1. Unter dem Motto Turning H2 into Reality präsentieren wir unser Wasserstoffportfolio sowie unsere neuesten Projekte. Wir freuen uns auf spannende Gespräche.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, die schöne Welt des Wasserstoffs, die hat sich wieder an der Bar hier eingefunden. Es sind wieder jede Menge Stühle an unserer Wasserstoffbar besetzt.
Ja, grüß dich Martin. Und wir haben hier wieder eine altbekannte Runde zusammen. Wir waren vor kurzem schon mal hier, kurz vor Weihnachten, hatten wir schon mal Christoph Stiller und Thomas Zorn zu Gast von Tütschke Hydrogen. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder hier seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne.
Ja, Christoph, für dich ja jetzt musst du mich korrigieren, ich glaube die vierte Episode vom Hydrogen Bar Podcast, in der du zu Gast bist.
Ja, da bin ich auch drauf gekommen beim Zählen, genau.
Ja, da müsste man nochmal recherchieren, aber du bist, glaube ich, der Rekordhalter damit tatsächlich, glaube ich.
Oh mein Gott.
Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, der Johannes hat es natürlich schon gesagt, ihr wart in unserer letzten Weihnachtsfolge zu Gast, ich glaube irgendwie am 18. oder 19.12.2024. Das heißt, die meisten Leute, die heute zuhören, ich gehe mal davon aus, dass die auch an Weihnachten zugehört haben werden. Aber vielleicht nochmal kurz jetzt ein, zwei Sätze oder sowas zu euch. Oder es auch die Neulinge, die ja auch, das freut uns ja immer sehr, auch zum Podcast immer wieder auch dazustoßen, vielleicht ganz kurz abgeholt werden, wer ihr seid und wer letztendlich dann halt auch Tütschke Hydrogen ist.
Ja, fange ich kurz an. Tom Zorn, mein Name. Ich bin der Geschäftsführer der Tütschke Hydrogen GmbH und seit gestern auch Präsidiumsmitglied im Deutschen Wasserstoffverband.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja, und ich bin Christoph Stiller, jetzt seit gut 3 Jahren bei Tütschke Hydrogen, Leiter für Business Development und Sales und seit gut 20 Jahren im Wasserstoff unterwegs.
Gut, und nach dieser kurzen und knackigen Einführung von euch wollen wir auch gleich ins Thema starten. Wir hatten ja letztes Mal über ziemlich viele Themen von euch schon gesprochen, hauptsächlich über Tankstellen und Mobilität. Heute wollten wir ein bisschen vorne weggehen, vor die Lieferkette, wo es ums Thema darum geht, woher kommt eigentlich der Wasserstoff, den ihr hier in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus vertreibt. Das ist wirklich ein super interessantes Thema, auch im Hinblick auf diese ganzen Farben, die es da ja auch gibt und die manchmal sehr wichtig sind und manchmal weniger wichtig. Aber wenn wir jetzt ganz grob fragen, wo kommt denn euer Wasserstoff heute her? Was würdet ihr dazu sagen?
Genau, es ist eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird und ich fand es auch sehr gut, dass wir in der ersten Folge uns erstmal dem Ganzen vom Kunden her genähert haben und darüber gesprochen haben, wo Wasserstoff eingesetzt wird. Natürlich ist es sehr interessant, wo wir den Wasserstoff herbekommen. Für Tütschke, also wir verkaufen jetzt Wasserstoff seit den 1980er Jahren. Mit der Gründung der Tütschke Industriegase ist Wasserstoff immer schon Teil von dem Produktportfolio der Tütschke Unternehmensgruppe. Heute ist es noch so, dass ein Großteil unseres Produkts ein Handelsprodukt ist. Das heißt, wir kaufen Wasserstoff von dritten Quellen zu und sind eher auf der Seite des Kunden aktiv. Das heißt, wir vertreiben das Produkt. Zunehmend und seit unserem Start der Tütschke Hydrogen 2021 haben wir schon einen starken Fokus auf das Thema grüner Wasserstoff. Das heißt, Wasserstoff, der aus elektrolytischen Quellen kommt und das soll auch mehr werden. 2 konkrete Projekte, wo wir das heute schon beziehen, um auch mal ein Beispiel zu geben, ist zum einen die Hy2B Wasserstoff GmbH, die im niederbayerischen Pfäffenhausen jetzt einen 5 MW Elektrolyseur in Betrieb nimmt, wo wir einer der Shareholder sind. Ein zweites Projekt wäre beispielsweise die 3 Megawatt Elektrolyse von der Firma M-Preis in Tirol. Das ist ein Lebensmittelhändler, hat eine lange Historie, das Projekt. Aber dort ist eben auch schon die Elektrolyse seit 2 Jahren in Betrieb und wir haben dann einen langfristigen Liefervertrag abgeschlossen.
Genau, diese Elektrolyse von M-Preis, die haben wir ja auch schon hier im Podcast behandelt. Wir haben ja auch den Ewald damals hier zu Gast gehabt, den Ewald Perböck. Ist tatsächlich, glaube ich, jetzt schon mehr als 2 Jahre her. wahrscheinlich der Großteil unserer Hörer, der hat zumindest diesen berühmten Ortsnamen Pfäffenhausen schon mal gehört. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass dieser Ort jetzt in der Wasserstoffwelt hier so eine Berühmtheit erlangt, wobei es mittlerweile wahrscheinlich jetzt nicht nur noch positiv besetzt ist, würde ich jetzt mal denken, nach all den Querelen und Verschiebungen, die es da rund um das WTAZ gab. Aber das ist ja nicht das, eben halt, wo der Elektrolyseur letztendlich ja einsortiert ist. Der steht auch in Pfäffenhausen, aber ist ja logischerweise nicht Bestandteil vom WTAZ. Wie ist denn der Status, der aktuelle Stand von dem Elektrolyseur? Da wurde ja relativ groß und medienträchtig die Einweihung ja sozusagen vollzogen. Und wie ist denn jetzt wirklich heute der Stand von diesem Projekt?
Ja, Martin, vielen Dank. Es ist auch gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass das WTAZ nicht das gleiche ist wie der Hy2B Wasserstoff GmbH Elektrolyseur. Das sind zwei Projekte, die natürlich indirekt schon voneinander profitieren sollen. Aber der jetzt bestehende Elektrolyseur kommt aus einem der ersten High-Performer-Projekte. Das war ja diese Förderinitiative aus dem Bundesverkehrsministerium von vor, ich glaube, 2018 oder 2019 war das damals. Einweihung und Eröffnung war letztes Jahr im Sommer, vor dem Hintergrund, dass danach die Inbetriebnahmephase gestartet hat, weil man dann natürlich Wasserstoff produziert und dann einfach nicht mehr mit großen Mengen an Leuten. Da war ja bei der Eröffnung durfte ja wirklich ganz viele Leute sich das von innen anschauen und während des laufenden Betriebs wollte man das eben nicht mehr. Mittlerweile ist es so, dass die Anlage Wasserstoff produziert und ich sage mal in Teilen halt immer noch auch im Feintuning ist, im Feinschliff. Das Team vor Ort von Hy2B Wasserstoff macht da Tag- und Nachtschichten, damit das immer zuverlässiger läuft und ist natürlich auch eine Pionierleistung an der Stelle. Federführend von Dr. Brunner ist der Geschäftsführer von Hy2B Wasserstoff GmbH, da steckt schon ganz viel Arbeit drin.
Mhm. Ja, das sind jetzt Projekte, die im Prinzip mit anderen Partnern auch oft stattfinden. Habt ihr auch eigene Projekte, die jetzt in nächster Zeit kommen?
Ja, genau. Und das ist gerade der richtige Zeitpunkt, drüber zu reden, weil wir das eben jetzt seit kurzem auch in der Öffentlichkeit sagen. Und zwar haben wir ein erstes Projekt, was wir ganz alleine machen. Natürlich macht man es nie ganz alleine, aber wo wir jetzt keinen Partner haben, der mit investiert, sondern wo wir ganz alleine investieren. Und das wird in Schweinfurt in Unterfranken in die Umsetzung gehen. Mhm. Da haben wir jetzt eben Anfang Februar die Förderzusage aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium im Rahmen von diesem BayFeLi Programm, also jetzt eigentlich bei Feli 2, wenn man genau ist,
genau,
bekommen und kurz danach auch direkt hier bei uns die FID, also die finale Investitionsentscheidung, getroffen. Das heißt, alle Ampeln, alle Lichter grün und es geht los.
Ja, genau.
Und das haben wir am 27.02. eben auch dann, seitdem haben wir es verkündet.
Ja, spannend. Das steht wahrscheinlich auch in Zusammenhang mit der Tankstelle, die wir ja in der Weihnachtsfolge schon so kurz mal angeschnitten haben. Und euer Ziel wahrscheinlich mit dem, was ihr auf der Elektrolyse-Seite aufbaut, halt wahrscheinlich auch mit der Tankstelle in Verbindung, oder?
Richtig, also es geht ums gleiche Grundstück. Ja, wir haben da im Industriehafen in Schweinfurt eben Grundstück gemietet, was mehr als 6.000 Quadratmeter hat. Also da kann man schon einiges drauf machen. Vermieter sind da die lokalen Stadtwerke. Ja. Und genau, über die Tankstelle hat man gesprochen. Das Ganze ist ein Projektverbund. Jetzt haben wir eben, die Tankstelle würde auch ohne Elektrolyse natürlich funktionieren, aber schöner ist, wenn man beides hat. Und ja, dann kann man eben auch Wasserstoff dort produzieren, nicht nur für die Tankstelle, sondern auch für andere Tankstellen und andere Kunden. Genau, und die Tankstelle wird nach wie vor Jahreswechsel 2025, 2026 in Betrieb gehen. Und wie gesagt, das Neue ist jetzt eben, dass da auch noch eine PEM-Elektrolyse und Trailerabfüllung hinkommen. Die wird im ersten Schritt mal 5 Megawatt haben. Das schaffen wir natürlich jetzt nicht zeitgleich mit der Tankstelle, sondern es wird ein bisschen länger dauern. Aber das Ziel ist, Ende 26 mit der Inbetriebnahme angefangen zu haben.
Mhm. Wie kam es denn zu diesem Standort? Weil so einen Standort zu finden, wo man nicht nur eine Tankstelle installieren kann, sondern auch Elektrolyse und Abfüllung und so weiter, ist ja wahrscheinlich nicht einfach in Deutschland.
Ja, ich meine, es gibt viele Kriterien, die man anlegen kann. Ja, manche müssen erfüllt sein, manche sind natürlich eher nice to have. Aber am Ende gibt es natürlich immer auch konkrete Standorte. Ja, man kann sich jetzt keinen Standort da zusammenträumen, sondern man muss schauen, was gibt und wo funktioniert es wie gut. In dem Fall ist ein bisschen eine persönliche Geschichte auch. Ich habe ja, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, dass ich gebürtiger Unterfranke bin. Unterfranke. Und meine liebe Mutter wohnt jetzt inzwischen seit einigen Jahren in Schweinfurt. Und die schneidet mir immer ganz gerne Sachen aus der Zeitung aus. Die können mich interessieren. Und so auch da, und das war schon vor über 3 Jahren, das war gerade so wirklich in den allerersten Anfängen meiner Zeit bei Tütschka, Also in diesem Artikel ging es letztendlich darum, dass es da schon lokale Akteure gibt, die gerne was machen würden im Wasserstoffbereich und mit viel Interesse auf allen möglichen Seiten. Die Stadtwerke waren da eben auch schon dabei. Man hat aber sich noch nicht so richtig zusammengefunden. Und da haben wir damals gesagt, lass uns doch mal da auf die Akteure zugehen. Hat sich so zugetragen, dass der Tom aus seinem früheren Leben den technischen Leiter der Stadtwerke sehr gut kennt. Und so war natürlich auch dann die Kontaktaufnahme schnell gemacht. Und dann haben wir da angefangen zu reden und die Gespräche waren von Anfang an sehr gut, einfach sehr zielorientiert, sehr konstruktiv. Mhm. Und so kam es halt nach und nach eins zum anderen. Ja. Und irgendwann ging es los und wir haben konkret über den Mietvertrag geredet. Standen anfänglich noch mehrere Grundstücke zur Auswahl, hat sich dann eins rausgeschält und eben die Förderanträge zu schreiben für die Tankstelle und auch für die Elektrolyse.
Mhm. Wenn du sagst, es ging so vor 3 Jahren ungefähr los, und du hast vorhin gesagt, ihr plant die Inbetriebnahme für den Elektrolyseur Ende 2026. Dann sind es letztendlich ungefähr 5 Jahre. Ist schon lang, oder? Schlägt da wieder die europäische Bürokratie zu oder was ist der Grund?
Da kann man jetzt weit ausholen. Im Grunde war das natürlich erstmal gut, weil irgendwie alles zusammengekommen ist und ein williges, wie soll ich sagen, ein Ökosystem nahezu da, also ein fruchtbarer Boden, den man irgendwie bestellen konnte, da war. Aber du brauchst natürlich für so ein Wasserstoffprojekt immer ganz viele Elemente, die zusammenpassen. Und da ist die technische Machbarkeit und das richtige Grundstück etc. Das sind ja nur kleine Punkte. Am Ende des Tages muss irgendwo der Business Case für das Unternehmen passen, dass du dich traust zu investieren. Da fließt viel mit ein. Und ein Punkt, das halt in der heutigen Wasserstoffindustrie immer noch zentral ist, sind Fördermittel. Wir haben uns ursprünglich auf Fördermittel aus einem Programm, auch wieder aus Verkehrsministerium, beworben, das uns auch schon quasi per E-Mail in Aussicht gestellt worden ist. Und dann gab es da so eine unschöne Entwicklung mit dem Klima- und Transformationsfonds. Ihr könnt euch dunkel erinnern, da gab es Klagen, die dann dazu geführt haben, dass ganz viele Dinge, nicht nur beim Wasserstoff, einfach unter Druck geraten sind. Und eins dieser Projekte, das dem zu Opfer gefallen ist, war eben auch unser Förderbaustein für das Projekt. Und die Zeit, die man zwischenzeitlich verloren hat, die 1,5 Jahre, das waren im Endeffekt die Suche nach alternativen Fördermitteln, haben wir unterschiedliche Optionen geprüft und wir sind mega froh, dass das Bayerische Wirtschaftsministerium eben ein Elektrolyseförderprogramm aufgesetzt hat, das sehr gut zu unserem Projekt gepasst hat. Das braucht natürlich dann auch wieder Zeit, Antragsphase, Skizzenphase, Vollantrag, Bewilligung. Seit ein paar Wochen liegt uns jetzt der Zuwendungsbescheid vor, den wir jetzt auch unterschrieben haben und jetzt können wir in die Umsetzung gehen. Wir werden auf jeden Fall gerne schneller gewesen, wie es immer so ist. Es müssen halt irgendwie alle Haken auf grün sein und nicht nur 90% davon. Nichtsdestotrotz, für uns ist es ein super Meilenstein, ein ganz wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung unseres Wasserstoffgeschäfts. Und wir sind sehr happy, dass wir da jetzt durchstarten können.
Ihr habt gesagt, die FID habt ihr auch schon gefällt. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die anstehen bei euch? Was muss gemacht werden, dass das jetzt wirklich dann beginnen kann?
Ja, wie gesagt, wir starten jetzt voll rein, beziehungsweise einen Teil haben wir natürlich auch schon gemacht. Basic Engineering steht schon eine ganze Weile. Das ist natürlich immer mal wieder angepasst worden. Wie gesagt, es war mal 10 MW, jetzt sind es noch 5, zumindest für den ersten Schritt. Jetzt wird als nächstes konkret die Elektrolyse bestellt. Das ist mal ein ganz großer Meilenstein, weil es natürlich die größte Komponente ist. Und dann gehen wir in die Genehmigungsanträge, machen natürlich das Detail Engineering so Zug um Zug damit. Hier übrigens ganz interessant, weil da wurde ja das BIMSCH-Verfahren kürzlich angepasst. Also das heißt, wir würden jetzt theoretisch mit 4,99 MW, würde man ganz ohne BIMSCH auskommen. Weil wir jetzt 5 MW haben, braucht man ein einfaches Verfahren, kein Verfahren mehr mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Aber nachdem wir zusätzlich noch in die Störfallverordnung fallen, weil wir natürlich mit unseren Trailern da insgesamt über 5 Tonnen sind, werden wir trotzdem ein Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung brauchen. Also mal schauen, ob es in der Praxis wirklich dann einfacher ist, aber wir werden auf jeden Fall ein großes Genehmigungsverfahren brauchen. Behörden haben wir natürlich schon gesprochen, nicht nur mit den Behörden, sondern mit vielen anderen auch lokal. Und das letzte oder das weitere große Thema ist eben dann noch der Strombezug. Auch da müssen wir jetzt einsteigen, also tiefer einsteigen, noch tiefer einsteigen und nicht zuletzt natürlich dann auch schon an die Markt- und Absatzentwicklung denken, denn am Ende wollen wir den Wasserstoff ja auch verkaufen. Also natürlich auch hier der Aufruf, wer immer in der Nähe von Schweinfurt Wasserstoff braucht, der soll sich gerne melden.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt Elektrolyseanlagen wurden jetzt nicht nur von euch logischerweise, sondern auch von anderen Akteuren, ja, schon einige geplant in den letzten Jahren. Und man hat ja so ein bisschen den Eindruck bekommen, jetzt gerade in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr, natürlich nach dieser Geschichte mit dem Klima- und Transformationsfonds, wie ihr es angesprochen habt, die schlechten Nachrichten, die reißen da so ein bisschen nicht ab und Projekte werden immer wieder auch gestoppt oder verschoben, verkleinert und so weiter. Insofern ist es ja spannend zu sehen, dass ihr euch trotzdem, wenn ich das mal so sagen darf, ja getraut habt, das durchzuziehen, richtig?
Ja, genau. Es ist ja auch irgendwo Teil des Spirits bei der Tutschka Unternehmensgruppe. Ist auch einer unserer Werte, das Unternehmertum. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, ich glaube, diese Elektrolyseprojekte kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Also zum Teil sind es ja auch sehr große Projekte, die angekündigt wurden für ganz spezifische Branchen, wo natürlich viele Dinge zusammenkommen müssen. Das ist so ein sehr, sehr großes Investment. Da geht es ja dann auch schnell mal in die dreistelligen Millionenbeträge, teilweise auch Milliardenbeträge, die dort investiert werden. Und das ist das Einzelrisiko für Unternehmen oder auch Konsortien schon sehr groß. Bei uns, ich sage jetzt nicht, dass es ein kleines Investment ist, irgendwo auch nur im zweistelligen Millionenbetrag, aber es passt in unsere Roadmap gut rein. Es ist Teil von unserer Wachstumsstrategie. Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, das hatte ich auch im letzten Podcast schon gesagt, dass die fundamentalen Treiber für Wasserstoff ja nicht weggehen und wir grüne Moleküle als Teil von unserem Energiesystem auf die eine oder andere Art und Weise benötigen werden. Und ich denke, 5MW ist für unsere Firma ein vernünftiger nächster Schritt und da lassen wir uns von anderen Projekten nicht aus der Ruhe bringen.
Ja, du meintest gerade wieder grünes Gas. Wenn man jetzt den Wasserstoff zum grünen Wasserstoff machen will, da gibt es ja große Herausforderungen durch diese RED II. Da gibt es ja diese Gleichzeitigkeit und so weiter. Wie deckt ihr das ab? Macht ihr das? Geht ihr diesen Weg, dass ihr euch das quasi antut, diese Herausforderung, und löst ihr die? Wo kommt da der Strom her dann?
Den Weg wollen wir auf jeden Fall gehen, und zwar RED II konform produzieren, sodass man dann eben auch in der Mobilität diesen Treibhausgasquotenhandel machen kann. Was, naja, gut, jetzt mal ganz grob gesagt, man muss wissen, wo der Strom herkommt und er muss aus erneuerbaren Energienanlagen kommen. Das heißt de facto via PPA, also Power Purchasing Agreement. Nebenbei bemerkt, sind wir auch verpflichtet, zu 100% grünen Strom einzusetzen, schon aus der Förderung heraus. Also selbst wenn wir es wollten, hätten wir da gar keine andere Wahl. Wie das jetzt genau am Ende ist, weil es geht ja dann auch um die Gleichzeitigkeit, es geht darum, eine möglichst gute Auslastung zu kriegen, ist noch nicht entschieden. Es gibt so den klassischen Ansatz zu sagen, man mischt PV und Onshore-Wind. Man kann aber vielleicht auch Offshore-Wind oder Wasserkraft mit reinnehmen. Ob es Altanlagen oder Neuanlagen sind, im Moment wird es auch noch mit Altanlagen gehen. Es ist alles noch ein bisschen schwer zu sagen jetzt, auch weil es noch relativ lange dauert, bis wir in Betrieb gehen. Und der Markt ist ja dynamisch. Also die Preise sind, wir beobachten das jeden Tag, aber die entwickeln sich dynamisch. Das heißt, im Moment wäre es auch einfach noch zu früh, sowas zu unterschreiben. Aber wie gesagt, da werden wir jetzt voll einsteigen und da freue ich mich drauf.
Ja, ihr freut euch drauf. Ich könnte mir aber vorstellen, ihr seid wahrscheinlich schon auf einige Hürden gestoßen, jetzt ohne natürlich hier wieder dieses Fass aufmachen zu wollen. Es läuft alles schlecht bei uns, ganz und gar nicht, aber trotzdem ohne Herausforderungen und Hürden wird es ja auch bei euch bisher wahrscheinlich nicht abgelaufen sein, oder?
Ja, das ist, glaube ich, immer eine Frage so ein bisschen der Perspektive. Natürlich ist es jetzt, so viele Referenzprojekte gibt es noch nicht und deswegen ist Regulatorik, die jetzt entsteht oder entstanden ist, vielleicht nicht immer ganz so deckungsgleich oder passt nicht immer so zusammen. Das ist jetzt die Projekte unbedingt beschleunigt. Am Ende des Tages kann man alles irgendwie lösen. Teilweise entstehen halt offene Rechtsfragen, die man dann durchaus auch mit Experten mal klären muss. Ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben jetzt hier eine Wasserstofftankstelle, die braucht Strom zum Verdichten von Wasserstoff. Und daneben haben wir eine Wasserstoffelektrolyse, die braucht Strom aus erneuerbaren Strom, um Wasserstoff herzustellen. Und beide teilen sich im Idealfall einen Stromnetzanschluss. Jetzt ist natürlich im Detail wichtig zu klären, welche Strommengen gehen in welches Aggregat. Und am Ende des Tages gibt es unterschiedliche Befreiungstatbestände für den Strom, den man dort einsetzt. Zum Teil ist es nicht eindeutig, inwiefern man das so machen kann oder ob man vielleicht jetzt zwei einzelne separate Stromanschlüsse macht, damit man nicht irgendwie einen Befreiungstatbestand gefährdet. Das sind jetzt so Detailfragen, die werden sich alle klären, da werden wir auch Lösungen dafür finden. Oft muss man einfach auch mit den Parteien einfach sich an den Tisch setzen und das auseinanderklamüsern. Aber wir wollen es natürlich auch irgendwo kosteneffizient gestalten. Es macht keinen Sinn, irgendwie zwei Stromanschlüsse zu legen. Ein plakatives Beispiel. Ansonsten an anderen Stellen, der Christoph hat es vorher ja schon erwähnt, mit dem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz gibt es ja auch Initiativen, um das alles etwas leichter zu machen. Ich sag mal, wir sind da auch gewillt, die Regulatorik mit weiterzuentwickeln. Schwierig wird es halt, wenn Themen entstehen, die uns wirklich so ein bisschen die Hände binden würden. Also wenn sich jetzt was an der Regulatorik ändern würde, während wir die Anlage bauen und würden uns dazu zwingen, während wir bauen, umzubauen. Das wäre jetzt sehr unschön, aber ich glaube, da ist die Branche und auch viele Mitstreiter von uns sind da sensibilisiert, dass man hier einfach einen Rechtsrahmen kreiert, der es auch weiterhin ermöglicht, mehr von diesen Wasserstoffprojekten zu realisieren.
Glaubt ihr, da gibt es noch andere Hürden, die auf euch zukommen werden? Abgesehen von möglicher Änderung des Rechtsrahmens, aber gibt es da noch was anderes, wo ihr schon drauf schaut und sagt, oh mein Gott, da müssen wir drüber kommen?
Ja, das ist jetzt der berühmte Blick in die Glaskugel, ne? Sicherlich. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin auch abergläubisch genug, nicht zu sagen, klappt alles, kein Problem. Da werden wir schon noch so ein paar Sachen feststellen oder ein paar Herausforderungen sehen. Kann natürlich theoretisch bei der Genehmigung sein, auch wenn wir da eigentlich sehr zuversichtlich sind, weil halt die Lage von diesem Projekt in dem Industriehafen da schon mal ein großer Vorteil ist. Also da, wenn man da rundherum schaut, da sind da Agrarlager, ein Müllheizkraftwerk, Öltanks und so weiter. Das ist jetzt keine grüne Wiese. Und auch wenn wir das jetzt als Tütschka Hydrogen zum ersten Mal alleine machen, das heißt ja nicht, dass wir es als Team oder die einzelnen Teammitglieder das zum ersten Mal machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir auch hoffen, dass sich der Markt wieder stärker nach oben bewegt, weil im Moment, habt ihr ja schon angesprochen, geht es halt da mal ein bisschen langsamer vorwärts. Ja, und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass das Projekt am Ende ein Erfolg wird, auch wenn es dann in Betrieb ist vor allem. Da glaubt man schon noch auf Holz. Ein paar Überraschungen wird es da sicher geben. Aber die eigentliche Challenge ist natürlich jetzt zum einen möglichst schnell in Betrieb zu gehen und zum anderen dann auch die Upsides zu realisieren, die dieser Standort eben auch mit sich bringt. Also wie gesagt, die Wasserstofftankstelle ist schon mal ein großer Vorteil, weil man einfach einen zusätzlichen Vermarktungsweg hat. Und da geht es auch um Busse, da geht es auch um LKW und alle möglichen Fahrzeuge. Wie üblich, wir können möglicherweise die Abwärme nutzen, nämlich indem wir sie ins Fernwärmenetz von der Stadt Schweinfurt einbinden. Da gibt es eben auch einen Anschlusspunkt, da Müllheizkraftwerk nebendran. Es gibt ein Industriegleis, das direkt hinter dem Grundstück liegt. Da könnte man theoretisch Regionalzüge betanken und so weiter und so weiter. Also es gibt schon viele Gründe für den Standort. Und nicht zuletzt freuen wir uns natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit den lokalen Playern. Ein Beispiel, die TH Würzburg-Schweinfurt, die hat ja eben diesen Bachelor-Studiengang Wasserstofftechnik und der Professor Wilke mit zwei seiner Studentinnen war ja auch schon mal bei euch.
Ja, richtig, genau. Die ja auch jetzt als Mitarbeiterinnen auch tatsächlich dann bei uns anfangen werden im April, genau.
Bei euch?
Ja, jetzt erst beim Rahmen von Abschlussarbeiten und so weiter. Aber das führt jetzt hier auch zu weit, das müssen wir jetzt hier nicht, aber ja, genau. Ich wollte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das speziell im Zuge vom Clean Industrial Deal, der von der EU-Kommission ja sozusagen jetzt brandneu vorgestellt wurde, jetzt wieder Aufwind erfährt. Und das ist natürlich das Thema blauer Wasserstoff. Wir haben über den grünen Wasserstoff jetzt ja schon etwas gesprochen, der logischerweise aus erneuerbaren Energiequellen gespeist wird oder erzeugt wird. Der blaue Wasserstoff, der ist, so ist mein persönlicher Eindruck, da interessiert es mich, was ihr dazu sagt, in den letzten Jahren so ein bisschen unter die Räder gekommen und eher als was nicht förderungswürdiges oder nicht beachtenswertes eingestuft worden. Wie ist denn eure Haltung zum blauen Wasserstoff?
Bevor ich dir auf die Frage antworte, mache ich unsere Haltung zum grünen Wasserstoff nochmal ganz deutlich. Das ist für uns der Fokus. Das ist aus unserer Sicht da, wo Wachstum passieren muss. Das ist aus unserer Sicht auch der Bereich, der am ehesten unterstützt werden sollte, um einfach die erneuerbaren Energien, die Ressourcen, die wir hier in Europa haben, besser einzusetzen zu können. Wir sind aber da insofern auch nicht scheuklappig, dass wir auch heute ganz konventionellen Industriewasserstoff an Teil von unseren Kunden auch verkaufen. Wenn der Markt das möchte und der Kunde das möchte, dann tun wir auch das. Also da so pragmatisch sind wir. Und ähnlich würde ich das auch beim blauen Wasserstoff tatsächlich sehen. Also es kann in bestimmten Industrien, die sehr kostensensitiv sind, durchaus eine Möglichkeit sein, um so Commodity-Produkte wie Stahl oder Ammoniak zu dekarbonisieren. Beim blauen Wasserstoff muss man halt auch die Komplexität sehen. Also am Ende des Tages habe ich weitere Infrastruktur, die ich brauche. Also ich baue halt nicht nur einen Dampfreformierer, der aus Erdgas Wasserstoff macht und ich scheide dann das CO2 ab. Nein, ich muss das CO2 auch mit einer weiteren Infrastruktur irgendwie speichern und abtransportieren. Und typischerweise sind diese Anlagen halt so groß und da kommt so viel Wasserstoff raus, dass ich dadurch keine dezentrale Wasserstoffinfrastruktur aufbauen werde, sondern ich bin eigentlich auf eine weiterführende Infrastruktur wie ein Pipeline-Netz angewiesen. Das kann mit dem Wasserstoffkernnetz passieren, aber das hat halt auch wieder einen Vorlauf. Und deswegen sage ich, alles hat so ein bisschen seine Berechtigung. Aus unserer Sicht ist der blaue Wasserstoff kann Teil der Lösung sein für den Übergangszeitraum. Aus unserer Sicht sollte man den grünen Wasserstoff heute fördern. Der sollte immer privilegiert sein gegenüber blauem Wasserstoff und ist auch aufgrund dessen, dass man dezentral einfacher Projekte entwickeln kann, das, was halt auch einen Wasserstoffmarkt in der Fläche irgendwo erschließen kann. Ich verstehe aber durchaus, dass die chemische Industrie, die im internationalen Wettbewerb ist, vielleicht und auch oft sehr kostensensitiv ist an der Stelle, auf ein Produkt wie blauen Wasserstoff angewiesen ist. Wir müssen halt auch schauen, dass wir dort nicht wieder irgendwelche Abhängigkeiten schaffen. Wir müssen auch darauf achten, dass sich potenzielle Importrouten dadurch nicht, dass wir uns da nicht die Wege verbauen und auch nicht den mutigen Firmen wie der Tütschker Hydrogen, die ihre Wasserstoffelektrolysen nach, in dem Fall Nordbayern, bauen, auch einfach die Berechtigung erhalten bleibt.
Ein anderes Thema, das immer wieder aufkommt, ist Wasserstoff aus Biomasse, der dann auch als grün quasi oder quasi grün angesehen wird oder halt auch erneuerbar. Wie steht ihr dazu? Da gibt es ja auch die Diskussion Teller, Tank gegen Teller so ungefähr, diese alte Diskussion. Was haltet ihr von dem Konzept?
Ich glaube, bei Biomasse muss man erstmal schauen, aus welcher Biomasse. Ich glaube, im Moment geht es mehr so um Reststoffe. Da wird dieses Tank versus Teller-Thema schon mal nicht mehr so stark im Vordergrund. Das kann grundsätzlich auch interessant sein. Zum einen muss natürlich dazu der Prozess stabil funktionieren und zum anderen muss es auch von den Kosten her interessant, also günstig sein. Auf der anderen Seite, wenn man nochmal so ein bisschen die Energiesystemsicht anschaut, dann stellt man fest, eigentlich ist ja Biomasse schon gespeicherte Energie. Das heißt, das, was man dem Wasserstoff ja auch oft zugeteilt, dieses Thema macht Energie speicherbar, das fällt hier eigentlich komplett weg. Ich würde sogar behaupten, es ist einfacher, Biomasse zu speichern, als Wasserstoff zu speichern. Am Ende, klar, gibt es da einen Nutzen oder ein Potenzial dafür. Dennoch nochmal, wie der Tom auch schon gesagt hat, wir sehen einfach in der Elektrolyse das größte Potenzial, weil die eben erneuerbaren Strom in Wasserstoff umwandelt. Und der erneuerbare Strom, den kann man aus verschiedenen Quellen in sehr großen Volumen auch herstellen. Der muss irgendwie gespeichert werden und es macht eben der Wasserstoff. Und die Elektrolyse trägt eben auch noch zur Regelung der Netze, also letztendlich auch zur besseren Integration von dem erneuerbaren Strom ins Netz bei.
Ja, lieber Tom, lieber Christoph, wir haben die halbe Stunde Marke leider schon wieder erreicht und müssen uns so langsam schon wieder voneinander verabschieden. Es tut mir leid, eigentlich schon, muss ich sagen. Aber trotzdem für uns natürlich ganz wichtig und logischerweise auch für die Hörerinnen und Hörer natürlich entscheidend. Wie geht's denn weiter jetzt bei euch? Wir haben heute über euer Leuchtturmprojekt in Schweinfurt gesprochen. Wir haben über Pfäffenhausen nochmal gesprochen. Ihr habt ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr im Köcher, könnte ich mir denken.
Da kennst du uns gut, Martin. Der Schweinfurter Hafen soll nicht das letzte Projekt sein, das wir in dem Jahr noch verkünden. Aber lassen wir es jetzt erstmal. Stay tuned.
Ja, wollen Sie euch nicht aus der Nase ziehen. Alles klar.
Wir sind gespannt und freuen uns dann auf die nächste Episode, wo Christoph und du, Thomas, dann wiederkommt und dann das nächste Projekt verkündet.
Wir wollen nicht die Ankündigungsweltmeister sein, sondern eher mit echten Projekten dann gute Podcast-Folgen machen.
Das ist natürlich auch wichtig. Da wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg. Natürlich jetzt erstmal viel Erfolg mit dem Projekt in Schweinfurt, dass das nach Plan und Zeitplan und Kostenplan auch durchgeführt werden kann und dass ihr keine Probleme mit der Genehmigung bekommt und dass wir dann vielleicht mal eine gemeinsame Episode direkt da im Elektrolyseur quasi machen können.
Klingt sehr gut.
Sehr gute Idee.
Und ihr dürft natürlich mit euren Firmenwagen Nexus gern bei uns auch an den Tankstellen vorbeikommen.
Ja, nee, ich habe ein Batteriefahrzeug. Aber das macht ja nichts.
Du schneidest jetzt raus.
Ja, genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch natürlich an dieser Stelle an euch, wie immer der Aufruf, wenn ihr mit Tütschker Hydrogen in Kontakt treten wollt, mit Tom, mit Christoph oder natürlich auch mit uns, dann schreibt uns gerne auf unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Wenn die Nachrichten dann für Tom oder für Christoph oder für beide gedacht sind, dann leiten wir die natürlich entsprechend weiter. Ihr könnt auch auf unserer Webseite vorbeischauen. Die ist ja immer noch www.hydrogenbar.de. Unter anderem ist es vielleicht sinnvoll, auf der Webseite vorbeizuschauen, wenn ihr die vorhergehende Episode, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben heute, nochmal nachholen wollt, nochmal anhören wollt. Es war, glaube ich, die Nummer 218, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Ja, genau, die da kurz vor Weihnachten veröffentlicht worden ist. Da haben sich ja zu der Zeit der Tom und der Christoph auch nochmal länger und ausführlicher vorgestellt. Wenn ihr nach dieser Episode jetzt verwirrt seid und gar nicht wisst, mit wem wir heute jetzt gesprochen haben, dann hört euch am besten die Episode mit der Nummer 218 nochmal an. Ansonsten von dieser Stelle aus nochmal ein herzliches Dankeschön an euch beide. dafür, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, hier uns an der Hydrogen Bar zu besuchen. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Wir sehen uns wieder an der Hydrogen Bar.
Sehr gerne, danke an euch. Hat Spaß gemacht wieder.
Super.
Ja, wieder gerne, wie gesagt.
Perfekt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin alles Gute. Schaltet am nächsten Mittwoch wieder ein. Ade.
Ciao.
Ciao. Ciao.